Menschen in der Zeit. Heute mit Martin Walser, 85 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Martin Walser ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Deutschlands. Geboren wurde er 1927 in Wasserburg am Bodensee. Nach einem Studium der Literaturwissenschaft und einer Tätigkeit als Journalist feierte Walser bereits 1957 mit seinem ersten Roman »Ehen in Philippsburg« einen großen Erfolg. Seither macht er sich einen Namen als ein unermüdlicher Schriftsteller, ein literarischer Seismograph, dessen Produktivität im Alter noch zu steigen scheint. Kurz vor seinem 85. Geburtstag hat er einen seiner leidenschaftlichsten Romane vorgelegt, »Muttersohn«, eine Art Jesusbuch. Ein Buch über die Transzendenz, über religiöse Themen, über die letzten Dinge. Alles fließt wie am Ufer eines Stromes an dem Leser vorbei, ohne Halt. Auf die Fragen folgen immer neue Antworten, hin bis zum Jenseits. Herr Walser, Jenseits, das ist ein großes, geheimnisvolles Wort.
Ja, da haben Sie natürlich den Roman ganz erschöpfend umrissen, aber natürlich auch sind Sie es, das ist Ihre Bildung, Ihr Leben, Ihre Biografie, die Sie so sprechen lässt. Andere, die eine andere Biografie haben, reagieren auf den Roman ganz anders. Manchen sagt der Roman überhaupt nichts, weil sie mit all dem, was da erzählt wird, nichts mehr zu tun haben. Für mich ist es ein Roman einer erlösteren Stimmung verglichen mit meinen früheren Romanen, die immer die gesellschaftlichen Probleme im Mittelpunkt hatten.
Percy, die Hauptfigur in dem Roman Muttersohn, wird offensichtlich als Jesusfigur dargestellt. Eine Gestalt, die das Hauptgebot der Liebe vorlebt. Eine Jesusfigur, wie ich schon sagte, die am Ende dem Hass zum Opfer fällt. Gemeint ist die Nächstenliebe, das höchste Gebot der Christenheit.
Also, das stimmt so bei mir nicht, weil bei mir heißt es ja nicht Nächstenliebe, sondern Liebe. Wenn zwischen dem Gebot der Nächstenliebe und dem Gebot der Liebe ein Unterschied sein würde, dann wäre dieser Unterschied bei mir vorhanden.
In Ihrem neuen Roman wird die Frage nach dem Glauben etwa so umschrieben: Der Glaube ist nicht festhaltbar, man kann den Glauben nicht an- oder ausschalten wie ein Licht. Der Glaube ist eine Bewegung und nicht ein Zustand. Ich weiß, Herr Walser, dass Sie religiös durchaus interessiert sind. Wie groß aber ist die Glaubensbereitschaft bei Martin Walser?
Also von einer Glaubensbereitschaft würde ich persönlich nicht viel halten, aber mehr von einem Glaubensbedürfnis. Und das kommt daher, dass uns etwas fehlt. Meine, wenn Sie so wollen, bitteschön, meine Botschaft ist, man kann nicht darüber sprechen, ob es Gott gibt oder nicht Gott gibt, aber man kann darüber sprechen, dass er fehlt.
Im ewigen Konflikt zwischen Ratio und Glauben, zwischen der Vernunft und dem Glauben, entscheidet sich Martin Walser für
den Glauben. Wir glauben mehr, als wir wissen. Diesen Satz kann jeder an seiner eigenen Biografie überprüfen. Und ich glaube, er muss dann auch zu diesem Urteil kommen. Wir sind viel, viel, viel mehr glaubensabhängig als wissensabhängig. Wissen haben wir immer von einem anderen. Glauben haben wir aus uns selbst. Also mein Percy sagt, der Glauben ist die Handschrift der Seele.
Wenn man den Glauben mit dem Verstand beweisen will, kommen viele Menschen in Bedrängnis. Fides et ratio begegnen sich oft wie Wasser und Feuer. Die Kirche sagt, für den Glauben bedarf es der Gnade Gottes und verweist auf die Offenbarung, die Wissenschaft auf die Vernunft. Muss der Glaube also, wie es sprichwörtlich heißt, blind sein? Muss der Mensch demnach seinen Verstand unter dem Gehorsam des Glaubens beugen?
Ich könnte da keinem Menschen irgendetwas vorschreiben. Wenn er glaubt, dass er seinen Glauben Verstand beugen muss, dann soll er das eben tun. Bei mir steht erstens natürlich, Glauben kann man nur, wenn man muss. Glauben kann man nur aus Not. Glauben kann man nur, weil einem etwas fehlt. Und dann allerdings, Glauben macht die Welt schöner, als sie ist. Ganz wichtig für mich, Glauben ist eine Begabung. Glauben können ist eine Begabung.
In unserem letzten Gespräch, wenn Sie sich vielleicht erinnern, das ich mit Ihnen zum Anlass Ihres 80. Geburtstages führen durfte, haben Sie die oberschwäbische Volksdichterin Maria Minz als eine Art geistliche Meisterin von Ihnen bezeichnet. Was hat Sie an dieser Frau so fasziniert, was religiös so sehr angesprochen?
Ihre vorgelebte Religiosität. Sie hat keine Sekunde lang eine Gewissheit gehabt. Sie hat Gott ununterbrochen angesprochen und auf eine Antwort gewartet. Und sie hat nie aufgehört, in diese Richtung nach oben zu sprechen. Und das war eben ein Bedürfnis, das war ihre Not. Und das hat sie sprachlich so unglaublich schön und überzeugend getan. Ich habe eben nie etwas Gleichartiges erlebt. Wenn einem dann eine solche Frau begegnet, ja gut, dann kann man froh sein. Und ich war froh, dass ich ihr begegnete.
Sind Sie mit dem Alter, unter Anführungszeichen, religiöser geworden?
Wenn das so oder so wäre, dann ist es ein Gesamtes, dann ist es meine ganze Bewusstseinstextur. Und die ist vielfältig und widerspruchsvoll und Gott sei Dank immer noch bedürftig, also lebendig. Und ich kann nicht mit Ja oder Nein auf so eine Frage antworten.
Rom ist mein Jenseits? Nicht mein Jenseits ist Rom. Was bedeutet dieser Satz so aus dem Konzept genommen?
Ja, das ist ein wichtiger Satz. Der Glaube macht die Welt schöner, als sie ist. Und Rom ist dafür das konkreteste Beispiel auf dieser Welt, nicht wahr? Alles, was schön ist durch den Glauben, das ist, das überzeugt von der Glaubensnotwendigkeit. Da gibt es den Satz, dass wir die Fähigkeit haben, etwas schön zu finden. Das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die uns zum Glauben bringt.
Demnach ist der Glaube eine Seelenarbeit, eine Kraft, eine Fähigkeit?
Also eine Fähigkeit, ganz sicher. So angesteckt werden von einem schönen Bild oder von mir aus auch von einer schönen Musik, so angesteckt, so motiviert werden, das ist das, was wir also unserer Schönheitstradition und Glaubenstradition zu verdanken haben. Und das ist das im Grunde, das ist das Positivste, was es gibt. Man muss das nur eine Sekunde lang sich vorstellen, was in Europa fehlen würde, wenn dieses Bedürfnis nach oben sich zu richten, das ist die umgekehrte Offenbarung. Wie Kierkegaard sagt, die Offenbarung ist das Geheimnis. Dass wir etwas schön finden können, das könnte ich sagen, da haben wir also Transzendenz praktiziert.
Karl Barth, der große Theologe, gehört zu Ihren Vorbildern, wenn ich das so sagen kann, ebenso wie der heilige Augustinus, der Philosoph Kierkegaard, beide haben Sie genannt, der Dichter Hölderlin, das Genie Friedrich Nietzsche. Was verbindet diese großen Geister der weltweiten Kultur?
Ja, dass sie nicht erlöschen ließen die Frage, wie sind wir gerechtfertigt oder wie sind wir nicht gerechtfertigt. Von Augustin bis Nietzsche bis Karl Barth, Hölderlin hat das nicht so formuliert, aber die Gedichte, in denen Gott vorkommt, sagen es unmittelbar. In der weltlichen Kultur Europas ist diese Frage, wie wir gerechtfertigt sein können, erloschen oder reduziert oder verkommen zur Frage, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Das glaubt man ja nicht, wie eng Nietzsche und Karl Barth miteinander verwandt sind, obwohl auch der Karl Barth radikaler als alle anderen sagt, gerechtfertigt bist du nur als der, der nicht zu rechtfertigen ist.
Wo finden Sie, Herr Walser, in der Bibel den schönsten Satz oder die bedeutendste Stelle?
Also ich sage, das Weihnachtsevangelium ist die schönste Geschichte, die je von Menschen geschrieben wurde. Natürlich ist das die Geschichte, die ich eben als Kind schon erlebte und seitdem nie mehr aufgehört habe zu erleben. Das nenne ich auch Literatur. Herr Papagianni, das ist für mich ganz wichtig. Und das ist allerdings etwas, was jetzt erst wichtig geworden ist. Ich habe durch Studium und Lesen habe ich geglaubt zu sehen, dass es eine Zeit gab, da hat es keinen Unterschied gegeben zwischen Religion und Literatur. Das war einfach eins, nicht wahr? Die Psalmen sind einfach eins. Und ich sage heute, mir ist die Genesis wichtiger und lieber als der Urknall. Und ich möchte, dass diese beiden auseinanderlaufenden Geisteskräfte der Menschen wieder näher zusammenkämen.
Ein Seitenwechsel. Ihr vierter großer Roman, Ein liebender Mann, erzählt vom alten Goethe und dessen Liebe zu einer jungen Frau. Er ist 73, sie 19, Ulrike von Levetzow. Als er abgewiesen wird, schrieb er die Marienbader-Elegie, eines der schönsten Liebesgedichte überhaupt der deutschen Sprache. Braucht die Liebe den Schmerz, um groß zu sein, Herr Walzer?
Aus kultureller Erfahrung kann man sagen, es gibt ganz wenige Werke, die von glücklich verlaufender Liebe handeln. Das beantwortet Ihre Frage. Wenn eine Liebe sich ihrer selbst bewusst werden will, dann meistens dadurch, dass sie unglücklich ist.
Unter welchem Weltschmerz haben Sie, Herr Walzer, am meisten gelitten?
Wenn Sie vor dem Wort Schmerz das Wort Welt weglassen, dann kann ich sagen, der Schmerz nimmt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein anderes Gesicht, sozusagen auch eine andere innere Frequenz an. Und der Schmerz mit 30 ist ein anderer als der Schmerz mit 80. Und insofern kann man schon sagen, das Leben ist eine Schmerzgeschichte. Und ohne jeweils aktuellen Schmerz wäre man gar nicht bemerkbar geworden, auch sich selbst nicht bemerkbar geworden. So kann ich schon sagen, ich will es mal total banalisieren und ganz ernst meinen, mir tut etwas weh, also bin ich.
Nun weiß ich auch, dass Sie ein Talent haben zur Freude, zum Humor. Und Humor ist ja auch ein Teil der Freude. Deshalb die Frage, worin bestand eines Ihrer großen inneren, vielleicht selbst für Martin Walzer nur schwer beschreibbares Freudenerlebnis?
Es gibt solche, die sind gewissermaßen ganz äußerlich und trotzdem sehr wichtig. Also wenn ich daran denke, dass ich mit 30 Jahren kriegte ich den Hermann Hesse Preis, war gerade sehr krank gewesen und hatte kein Geld und so weiter. Und den Scheck, diesen 10.000-Mark-Scheck, habe ich meiner Mutter überreicht und geschenkt, nur um ihr zu beweisen, dass man als Schriftsteller auch Geld verdienen kann. Und der Augenblick, in dem ich ihr das gegeben habe und gesehen habe, wie erstaunt sie war, das war einer der großen Freudemomente in meinem Leben.
Denken Sie beim Schreiben an die Gunst der Leserschaft?
Nein. Überhaupt nicht. Die kenne ich nicht, die will ich nicht kennen. Die lerne ich erst kennen, wenn sie Leser sind. Und dazu muss ich aber schreiben, ohne an sie zu denken. Mein Percy sagt es einmal so, jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn ich über mich spreche, dann bin ich zusammen mit allen, die sich auch die Nächsten sind. Und dann haben wir zusammen eine große Gemeinsamkeit und sind keine Einzelgänger.
Herr Walzer, Sie werden in Kürze 85. Wie weit in die Zukunft reichen Ihre Buchpläne? Wie weit Ihre Träume?
Ja, meine Buchpläne reichen ganz sicher über mich hinaus. Ich muss eben sorgfältig leben, dass ich wenigstens noch 3 oder 4 dieser Buchpläne realisieren kann. Also allein in diesem Jahr erscheinen 3 Titel. Jetzt erscheint im März diese Schrift über die Rechtfertigung, eine Versuchung. Dann erscheint meine Lebensreisen und im September erscheint ein ganz für mich ganz wichtiges neuer Roman mit dem Titel allerdings das 13. Kapitel.
Unser letztes Gespräch vor 5 Jahren haben Sie mit einem Gedicht von Ihnen abgeschlossen. Ich bin an den Sonntag gebunden wie eine Melodie.
Wie an eine Melodie. Ich habe keine andere gefunden. Ich glaube nicht, aber ich knie.
Sind Sie innerlich bei diesem Vierzeiler geblieben?
Naja, dieser Vierzeiler ist eine kleine Dekoration eines Lebenszustandes. Sie haben vorher Karl Barth erwähnt und angesteckt von dem Bewegungsgenie Karl Barth darf man nie an einem Punkt Halt gemacht haben und damit zufrieden sein, zu sagen, so bin ich, damit habe ich es erreicht. Man darf eben keinen Zustand erreichen, auch wenn man ihn, wie Sie mir dankenswerterweise nahelegen, wenn man ihn schon formuliert hat, man kann nicht auf diesem Zustand bleiben. Und das habe ich eben, wenn ich es je verlernt haben sollte, habe ich es jetzt wieder durch Karl Barth gelernt, weil er ist ein Bewegungsgenie, der niemals in seiner Glaubensnot an irgendeinem Punkt kommt, wo er sagen kann, das ist es, jetzt habe ich es erreicht. Das ist das Einzige, das Leben sozusagen pathetisch sagen darf, lebenswert macht.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Martin Walser, 85 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.